So, letzten Sonntag haben wir angefangen, uns anzuschauen, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein. Denn in unserer Welt heutzutage herrscht eine Riesenverwirrung, was ein wahrer Christ wirklich ist und was ihn auszeichnen muss. Geht es beim Christsein um einen Titel, deine Aktivitäten oder wie du bei Menschen ankommst? Geht es darum, dass du einen Partner fürs Leben findest, der will, dass du Christ bist? Geht es darum, wie oft du in der Bibel liest, woran du glaubst, wie offen du gegenüber anderen bist und über die Bibel sprichst? Oder geht es darum, wie viel du spendest, was du sagst oder wie du lebst? Gottes Wort alleine gibt uns klare Anweisungen zu einer der wichtigsten Fragen der Menschheitsgeschichte. Was bedeutet es, ein wahrer Christ zu sein? Und beim letzten Mal haben wir uns die ersten beiden grundlegenden Merkmale von wahren Christen angeschaut. Und die waren, wahre Christen glauben. Sie glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Denn in ihm allein ist das Heil, in nichts und niemand anderes, hat der Text so klar gemacht. Er ist also der Glaube ist die feste Überzeugung von dem Heil Jesu Christi als der Herr und Retter für unser Leben. Und das führt uns gleich zum zweiten Merkmal, was aus dem ersten kommt. Und das zweite war, wahre Christen leben. Sie sind nicht mehr geistlich tot in ihren Sünden, sondern geistlich lebendig. Sie nehmen die Welt wahr, wie sie ist, in dem Kampf gegen die Sünde als Nachfolger Jesu. Und indem sie Gott wahrnehmen, ihn verherrlichen wollen, sind sie wahre Christen, die leben für die Wahrheit. Und für viele war es vielleicht letztes Mal nicht viel Neues. Ja, man hat gedacht, okay, das sind vier grundlegende Dinge, wahre Christen glauben, wahre Christen leben. Aber ich möchte dir die Frage stellen, auch rückblickend vom letzten Mal, und wenn du es jetzt zum ersten Mal gehört hast, ist das dein Leben als wahrer Christ? Nicht perfekt, aber mit einer klaren Ausrichtung für Jesus in deinem Leben, sodass ein wahres Leben als ein wahrer Christ deutlich wird, sichtbar wird, jeden Tag. Mit der Ausrichtung deines Herzens. Und um diese Frage klar weiter zu beantworten, ob du ein wahrer Christ bist und was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, wollen wir weiter in unserem Abschnitt in der Apostelgeschichte 4 und 5 schauen, wo wir Petrus und Johannes gesehen haben, wie sie den einen geheilt haben, der einen Person ein Zeugnis gaben vor dem Hohen Rat. Und sie wurden daran erkannt, dass sie wirklich den Glauben auslebten, und wahrhaft lebten für den Herrn. Und Gott schenkte Gnade, er schenkte sehr viel Gnade. Und dann lesen wir in 4, Vers 13, wie die Menschen ihren Glauben und ihre Hingabe einfach wahrnahmen. Und da heißt es, als sie aber die Freimütigkeit, das haben wir letztes Mal schon gelesen, Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie Ungelehrte waren, und Laien sein, verwunderten sie sich und erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befielen sie ihn, aus dem Hohen Rat herauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt. Und wir können es nicht leugnen. Und weiter im Text heute heißt es dann ab Vers 18, aber damit sie nicht mehr weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihn ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinen Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr in den Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Erstmal bis hierhin. Das war der Glaube und das Leben, das Zeugnis von den ersten wahren Christen, der ersten Gemeinde. Doch die Frage drängt sich ja auf, wenn wir sehen, wie hingegeben diese ersten Christen lebten. Wie konnten sie so hingegeben leben? Warum hatten sie so einen großen Glauben? Warum war ihr Leben so brennend? Und damit kommen wir zu unserem dritten Merkmal, mit dem wir uns länger heute beschäftigen müssen, was einen wahren Christen ausmacht. Und der dritte Aspekt, das dritte Merkmal ist, wahre Christen gehorchen. Wahre Nachfolger als wahre Christen bedeutet ein Leben in Gehorsam. im Glauben zu folgen mit voller Überzeugung, dass Jesus Christus der Herr und Retter ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Richtig? Und das klingt auch so gut. Ja, es klingt so schön, wir wollen gehorchen. Aber warum ist es denn, dass wenn wir das Wort Gehorsam hören, dass es uns sträubt, ja, es ist so, gerade im Zusammenhang mit Christenheit, ja, warum ist es dann gleich wieder so, oh, der christliche Glauben, alles gehorsam, streng, eng, gesetzlich. Warum ist passiert es, wenn wir über Gehorsam sprechen? Denn eigentlich kennen wir uns doch alle über Gehorsam sehr gut aus. Wir kennen ihn sehr gut aus unserer Kindheitsstube, oder? Gehorsam. Ja, oder aus der Schule. Ich weiß, für viele sind es lange her, aber dann sind die anderen Familien, ja, auch hier bei Thomas und Schofkes, wieder mehr. Es ist ganz viel, dreht sich um Gehorsam. Aber auch in deinem Leben. Guck in dein Studium vielleicht oder deine Arbeit. Aber vielleicht auch in deiner Familie oder ja, auch in der Gemeinde. Überall geht es um den Gehorsam, den wir schon früh beigebracht bekommen und den wir auch eigentlich heutzutage überall finden sollten, oder? Aber einen Moment mal hier. Gehorsam? Heute noch? Ist es wirklich noch zeitgemäß, dieser Begriff Gehorsam? Ja? Weil worum geht es eigentlich heutzutage, wenn wir in die Welt schauen? Es geht doch um Freiheit, Ausprobieren und selber Entscheidungen treffen, oder? Ich gehorche mir und mache, was mir gefällt. Damit werden wir groß, die Kinder, die in diese Welt geboren werden. Und vielleicht würde man jetzt sagen, bei mir ist das nicht so. Ja, ich gehorche schon. Aber vielleicht ist es, wenn man ein bisschen weiter reinschaut ins Leben, sieht man, unterm Strich ist es genauso bei uns so. Wir tun, was wir möchten und gehorchen uns selbst. Und deswegen bleibt die Frage übrig, was ist also Gehorsam? Und wen und wozu sollten wir überhaupt gehorchen? Und lasst mich hier mal ein bisschen länger verweilen bei diesem Thema und ein bisschen nur ganz kurz in die griechische Sprache reinschauen. Denn das Subjekt Gehorsam ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort, das von einem von Hören spricht, ja? Das können wir ganz gut im Deutschen wiederfinden, von Hören. Und dann spricht es von unten. Hören, unten, hä? Was ist das? Ja, aber es ist so genial, wie das Wort es zusammenführt. Es bedeutet ein wachsames und aufmerksames Zuhören mit der Einstellung von unten. Ja, indem ich zuhöre einer Person, die hörgestellt ist. Das ist ganz interessant. Und es wird auch deutlich am Verb gehorchen. Auch wieder zusammengesetzt im Griechischen, was von Vertrauen, Zustimmen, Glauben und Überzeugtsein spricht. Von einer Autorität, einem Herrn, dem Gesagten der Autorität. Also wieder einem Zuhören in Unterordnung, weil die Weisung von einer höher gestellten Person kommt, der ich glauben soll, ja glauben muss und vertrauen kann. Gehorsam ist daher eine Anerkennung und Zustimmung der Wahrheit des Herrn in aller Unterordnung. Für einen wahren Christen bedeutet das Gehorsam und zu gehorchen eine pflichtbewusste und unterordnende Zustimmung zu den Befehlen der einen wahren Autorität, Jesus Christus, unserem Herrn. Pflichtbewusst, weil ich berufen, erkauft und lebendig gemacht worden bin, zu gehorchen. Das ist meine Berufung. Unterordnung, weil ich mich dem Herrn ganz hingegeben habe, als ich gesagt habe, ich will dir nachfolgen, Herr. Das war meine Hingabe und Befehl. Das ist meine Zustimmung zu dem irrtumslosen Wort Gottes, dem ich gehorchen möchte, als die Grundlage meines Lebens. Das ist ein wahrer Christ und der Gehorsam von einem wahren Christen. Und das war der Gehorsam von den ersten Christen, wie wir es hier so klar im Text gesehen haben. Die ersten Christen folgten. Sie gaben alles. Sie gehorchten ihren Herrn, der so klar befahl, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe in Matthäus 28. Und die Jünger, wie wir es hier sehen, gingen. Sie lehrten. Sie machten zu Jünger. Und dann sehen wir nochmal in Apostelgeschichte 4, 13b heißt dann, und alle verwunderten sich. Und warum verwunderten sie sich? Weil sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Jesus hatte ihr Leben so beeinflusst, so verändert, dass die Menschen sahen und sagten, das sind keine normalen Menschen, sondern sie sind Nachfolger Jesu. Es wurde klar erkannt. so klar an ihnen erkannt, wie sie lebten. Der Gehorsam der ersten Christen war also der Gehorsam eines hingegebenen Lebens, einer Verkündigung der Wahrheit, im Zeugnis geben von dem wahren Glauben und dem wahren Leben von Jesus Christus, den Herrn und Retter. Und die Menschen, die Menge verwunderten sich hier. Doch die Frage, und das ist so wichtig im Thema Gehorsam, war das ein gutes Verwundern oder ein schlechtes Verwundern? Bei vielen war es ein sehr gutes Verwundern, ja, wie wir in 4,4 sehen. Ja, da wurden viele gläubig. Und man sieht, wie dann die Zahl der Gemeinde fast auf 10.000 wächst, wenn man nur die Männer von 5.000 hier sieht. Doch wie war es hier beim Hohen Rat? Und das ist der Knackpunkt in dieser Geschichte und der Knackpunkt beim Thema Gehorsam. In Vers 18, was haben wir gelesen? Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden noch zu lehren. Doch was antworteten die ersten Christen in all ihrer Freimütigkeit hier in Vers 19, um weiterzugehen im Text in Apostelgeschichte 4? Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen einstimmig zusammen in Einheit und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Petrus und Johannes sagten hier: Moment mal, ihr seid doch die Schriftgelehrten. Ja, ihr kennt doch die Schrift so gut. Soll man etwa Gott mehr gehorchen oder den Menschen? Und die Antwort ist doch eigentlich so klar für uns, oder? Als Christen. Und die gleiche Frage stellt sich uns heutzutage in unser Herz. Wem gehorchst du? Und wir können auch einen Schritt zurückgehen. Eine noch grundlegendere Frage hier. Wer ist eigentlich die absolute Autorität in deinem Leben? Ist es Gott oder bist du selbst es? Sind es Gottes Maßstäbe aus seinem Wort oder sind es deine Maßstäbe der Welt, getrieben von den vergänglichen Dingen? Aber vielleicht denkst du jetzt, ich bin da zur Freiheit berufen als Christ und muss nicht wirklich super streng gehorchen. Ich meine, man muss doch die Schrift mal in unserer Zeit sehen. Ja, da hat auch Matthias heute eine klare Aussage zugesprochen. Was bedeutet Gehorchen für Christen? Weil wir sind in dieser Verwirrung heutzutage, auch in unserer Christenheit, und wissen nicht mehr ganz genau, was bedeutet es für einen Christen zu gehorchen. Klingt viel zu streng. Wir müssen gehorchen. Doch hast du dich schon mal gefragt, warum muss ich eigentlich als Christ gehorchen? Und jeder wahre Christ muss hier einwenden und sagen, warte mal. Es geht gar nicht so sehr darum, um das Muss, sondern für mich als wahrer Christ geht es vielmehr darum, ich will Gott gehorchen. Und warum willst du als wahrer Christ Gott gehorchen? Und die Antwort ist gegründet im Evangelium. Und damit kommen wir zur Grundlage, warum wahre Christen Gott gehorchen müssen. Ja, gehorchen wollen. Und das müssen wir unbedingt verstehen. Lass uns mal zu einer der Stellen gehen, die so zentral ist, warum wir gehorchen sollen. Und das ist in Römer 5, Vers 8. Einer der Stellen, welche die Grundlage für den Gehorsam so klar darstellt. Als Paulus sagte in Vers 8, Gott aber, so gut den Kontrast hier zu sehen, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Wann? Als wir noch Sünder waren. Und selbst Johannes, den wir hier in der Apostelgeschichte sehen, fügt in seinem Brief später das Gleiche ungefähr hinzu, in 1. Johannes 4, 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Verstehst du die Grundlage von Gehorsam? Verstehst du, was Gehorsam bedeutet? Es ist die Liebe Gottes. Es ist das Evangelium, offenbart in Jesus Christus, der für dich und mich am Kreuz starb. Als du noch ein Feind warst, als du weder Gott kanntest, noch ihn liebtest, noch ihm gehorchen wolltest. Es ist die Liebe Gottes der Rettung von Sündern, der Rettung zum Leben. Also was ist die Grundlage vom wahren christlichen Gehorchen? Ist es eine Tat? Ist es irgendwas, was wir tun müssen? Ist es irgendwas, was wir zeigen müssen? Und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Gehorsam beginnt zuerst mit dem Wissen, dem Verstehen, mit der Überzeugung in meinem Herzen, der Freude über die Wahrheiten Gottes, in seinem Wort, indem wir zuerst zu den Füßen Jesu sitzen und staunen darüber, was er für uns getan hat. Indem wir seine grenzenübersteigende Liebe für uns erkennen, seine Gnade und Barmherzigkeit für uns als Sünder. Indem wir staunen, dass der heilige und perfekte Gott sich so klein gemacht hat, um für Sünder zu sterben und uns zu retten. Das muss die Grundlage sein, warum wir gehorchen. Warum wir gehorsam sein sollen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen können. Es ist unsere Grundlage. Es ist die Grundlage in unserem Herzen, warum wir tagtäglich sagen, ich will dem Herrn gehorchen. Es ist nur eine Tat, die wir tun, weil es die Bibel fordert, oder es ist die Grundlage dessen so klar, weil die Liebe Gottes uns vorantreibt. Und wenn es bei dir nicht klar ist, dann komm zum Kreuz. Lass dich heute überzeugen von der Gnade Gottes. Und die Frage, die sich zeigt in unserem Leben, was bewirkt dann diese Gnade in unserem Leben? Wenn du erkennst, dass die Grundlage deines Gehorsams die Liebe Gottes ist, was bewirkt dann der Gehorsam in deinem Leben? Dieses Wissen bei wahren Christen. Es ist eine Liebe für Gott, oder? Wenn du erkennst, wie sehr dich Gott geliebt hat, dann ist es natürlich für dich und geradezu normal. Du kannst gar nicht stoppen. Es ist dieses Gefühl, was du hattest, als du gläubig wurdest, wo du geschwebt hast über den Erdboden und gesagt hast, ich will nur lieben. Das ist die normale Reaktion von wahren Christen, die erkannt haben, wie groß die Liebe Gottes ist. Sie wollen lieben. Sie lieben Gott. Sie preisen ihn. Also die Frage ist hier, liebst du Gott? Liebst du den Retter wirklich? Denn Gott liebt dich, ehe du ihn geliebt hast. Aber hier kommen wir gleich zur nächsten fundamentalen Frage der Christenheit, wo wir auch nicht viel Zeit, weil wir in den nächsten Wochen noch darüber sprechen, was ist eigentlich wahre christliche Liebe? Ja, ist es nur so ein Gefühl, irgend so eine innere Anstrengung, dass ich sage, ich will jetzt Gott lieben? Was ist Liebe? Viele Menschen, die sich Christen nennen, sehen und bleiben hier stehen, dass Liebe nur ein Gefühl ist. Doch was ist wahre christliche Liebe? Und das hat Paulus und Johannes in den Stellen, die wir gelesen haben, zum Gehorsam so deutlich gemacht. Wie hat Gott uns seine Liebe klar gezeigt? Indem er gesagt hat, ich strenge mich richtig doll an, euch zu lieben? Nein. Was hat er gesagt in Römer 5? Ich beweise euch meine Liebe. Er beweist seine Liebe zu uns durch eine Tat. Dem Erlösungswerk Jesu. Wahre christliche Liebe gibt. Sie zeigt sich. Sie ist sichtbar im Geben, im Dahingeben. Und deswegen geht es bei uns als wahren Christen eben noch weiter, dass wenn wir in dieser Liebe Gottes gegründet sind als Grundlage für unseren Gehorsam, muss es für uns noch weitergehen. Denn wahrer Gehorsam bleibt dort nicht stehen. Und deswegen sehen wir in Johannes 15,4 diese klare Aussage, bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Da finden wir wieder die Aufforderung, wir sollen im Herrn bleiben, wir sollen in den Wahrheiten des Herrn bleiben, wir sollen in der Liebe des Herrn bleiben. Aber die Frage ist, wozu? Wozu? Und das ist das ganze Bild von Gehorsam. In Vers 5 hier in Johannes 15 heißt es, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt was? Viel Frucht. Viel Frucht? Gottes Liebe ist eine Tat. So ist die Liebe von wahren Christen eine Tat. Und das ist Gehorsam. Indem wir Frucht bringen, ein sichtbares Leben im Gehorsam führen, bringen wir Frucht für den Herrn. Was Johannes noch deutlicher im Kapitel davor gemacht hat. 14, Vers 15 sagt er, liebt ihr mich? So was? haltet meine Gebote. Das ist Gehorsam. Liebt ihr mich? Dann haltet meine Gebote. Vers 23, wenn jemand mich liebt, in Johannes 14, so wird er meinem Wort was? Gehorchen. Gehorsam ist gegründet und verwurzelt in der Liebe Gottes, die uns dann aber auch anspornt, ein Leben in Liebe und Gehorsam zu führen. Und dieser Gehorsam ist der Beweis, dass wir ein wahrer Christ sind, was Johannes in seinem Brief, in seinem ersten Brief in Kapitel 2, 3 bis 5 so klar macht. Da sagt er, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Das sind wahre Christen. Gott kennen durch sein Wort, seine Liebe. Und dann sagt er weiter, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält auch seine Gebote nicht, ist was? Ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollkommen geworden. Wer Gottes Wort hält, also in der Wahrheit belebt, in dem wahren Gehorsam lebt, in diesem ist die Liebe Gottes vollkommen geworden. Weil die innere Überzeugung über die Liebe Gottes als Grundlage meines Gehorsams in einer klaren äußeren Tat meines Lebens sichtbar wurde. In einem Leben in Gehorsam. Und das ist das Leben von wahren Christen. Die Frage ist immer wieder, ist das dein Leben? Zeichnet dich dieser Gehorsam in deinem Leben aus? Und natürlich, wir werden Gott nie perfekt gehorchen, auch wenn wir es wollen, besonders die Perfektionisten unter uns. Doch zeichnet dich ein Gehorsam aus mit einer bewussten Unterordnung unter den Willen Gottes, seinem Wort, in dem Streben, ihm ganz nachzufolgen, auch dann, wenn du gefallen bist, wenn der Geist Gottes dich überführt hat, indem du dann zu ihm umkehrst, weil du ja gehorchen willst. Auch wenn das Fleisch dich versucht zu verführen jeden Tag, du willst gehorchen, ja, du willst gehorchen und kannst gehorchen durch dein lebendiges neues Herz. Leute, das war der Gehorsam von den ersten wahren Christen. Und es ist der gleiche Gehorsam, der uns heutzutage noch auszeichnen soll und kann. Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 5 sehen, sehen wir weiter, wie dieser Gehorsam diese ersten Christen so sehr ausgezeichnet hat. Da sehen wir in Apostelgeschichte 5, 27, 32 die Fortführung der ganzen Geschichte hier. Und sie brachten sie und stellten sie vor dem Hohen Rat. Also kurz darauf, Johannes und Petrus kommen schon wieder vor den Hohen Rat. Warum? Weil sie gehorsam waren. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Sie hatten es verboten, oder? Doch was taten die wahren Christen? Und siehe, ihr habt in Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten wieder einheitlich und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unerschütterlich gehorchen sie nur einem, ihrem Gott und Herrn. Warum? Weil sie glaubten, weil sie lebten, weil sie liebten und gehorchten. Dann sagen sie weiter, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Er allein ist der Erlöser der Welt. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die ihm allein gehorchen, obwohl sie ungebildet waren. Sie gehorchten durch den Geist Gottes, der sie überführte, der sie vorantrieb, das Leben zu leben, wozu sie berufen worden waren. Weil sie das Leben als wahre Christen lebten. Doch nochmal, das ist so wichtig hier. Wie war die Reaktion dieser hohen Priester, dieser Juden? Ja? Wir sehen bei den anderen, sie wurden gläubig. Was war hier mit den hohen Priestern, den Gebildeten der Welt, den Leuten, die so nah am Reich Gottes sind? Wie ist es heute, wenn wir mit Leuten reden, die meinen, sie sind Christen? Wir sprechen klar von der Wahrheit der Schrift. Schaut in Vers 33 von Kapitel 5 hier in der Apostelgeschichte. Das ist die Reaktion der hohen Priester. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Und weiter in 41, und sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in den Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Und diese Reaktion ist so unglaublich wichtig für uns zu verstehen und für unser Verständnis für wahren Gehorsam. Denn wahrer Gehorsam von wahren Christen wird immer zwei Reaktionen in unserer Welt heute hervorrufen. Immer zwei. Erstens, er wird die wahren Auserwählten zu Gott ziehen, zur Buße leiten, weil Gott in ihnen wirkt, wie wir es hier so klar gesehen haben, wie fast 10.000 gläubig wurden am Anfang der Gemeinde. Deswegen waren sie gehorsam, weil sie die Wirkung des Geistes sahen. Doch die zweite Reaktion, die ist so wichtig zu verstehen für uns. Und es wird viel zu oft heutzutage unter den Tisch gekehrt. Zweitens, wahrer Gehorsam von wahren Christen wird bei der Welt und falschen religiösen Menschen klare Anfeindung und klare Ablehnung hervorrufen. Denn Satan hasst radikalen Gehorsam. Er hasst das Leben von wahren Christen. Er hasst absoluten Gehorsam, weil dieser Gehorsam in die Dunkelheit hineinscheint. Weil dieser Gehorsam die Wahrheit klar verkündigt, dass Menschen errettet werden. Weil dieser Gehorsam Zeugnis gibt von der einen Wahrheit. Die Wahrheit wird immer angefeindet, immer. Weil diese Welt die Wahrheit hasst. Aber lasst uns diese zweite Reaktion mal noch ein bisschen genauer anschauen. Denn viel zu viele Menschen heutzutage denken, dass das Christensein, dass wenn man Christ wird, wird alles wunderbar, oder? Dann fängt man an, nur noch Händchen zu halten, mit allen anderen singt Kumbaya, man freut sich, alles, man strahlt nur noch, nie wieder Krankheit, nie wieder Geldnöte, nie wieder Gebrechen, nie wieder Sorgen. Ist das die Wahrheit von dem Wort Gottes, wenn wir Christen werden? Was hatte Paulus in 2. Timotheus 3,12 gesagt, kurz bevor er starb? Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden was? Verfolgung erleiden. Ist das ein erstrebsames Leben? Willst du gottesfürchtig leben? Dann wirst du Verfolgung erleiden. Aber auch Jesus selbst hat es schon gesagt, als er auf der Erde wandelt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und Johannes selbst sagt in 1. Johannes 3,13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir Christen, warum sollen wir gehasst werden? Wir sollen noch rausgehen, die Liebe verkündigen, damit alle errettet werden, oder? Aber wahrer, lebendiger Gehorsam von wahren Christen wird immer Anfeindung erfahren in dieser Welt. Innere und äußere Anfeindung. Der innere und äußere Kampf gegen die Sünde. Aus der direkten Umwelt, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, durch deine eigenen Freunde, ja, es geht noch weiter, durch deine eigene Familie, wirst du Anfeindung erfahren. Warum? Weil die Wahrheit ihres Gehorsam, von deinem gehorsamen Lebens, die Menschen um dich herum herausfordern wird mit der Frage, dass sie sich selber entscheiden, folge ich mir oder folge ich Gott? Folge ich der Wahrheit oder folge ich der Lüge? Ordne ich mich Gott und seiner Liebe unter? Oder lebe ich weiter nach meinen Wünschen? Dein Leben im Gehorsam ist sein größtes Zeugnis in dieser Welt voll Lüge. Jesus selbst hatte gesagt, als er auf der Erde wandelte, in Markus 10,34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Wieder so eine Stelle, die man oft nicht hört und sagt, nein, nein, so ist es nicht gemeint. Ja? Wir sind Liebe. Ja, wir Group Hug. Er ist gekommen zu entzweien, Wahrheit von Unwahrheit, Gehorsam von Ungehorsam, Gläubige von Ungläubigen, Leben von Tod. Und Jesus fügt hier die wichtigen Worte im gleichen Kontext hinzu. In Markus 10, 38, 39, die wir so gut kennen. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir, Jesus, nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, also wer sein Leben für sich selbst lebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es ist die Entscheidung deines Lebens, der Unterordnung, die du triffst für dich. Wem gehorche ich? Wem gehorche ich? Und die Frage immer wieder, wodurch? Durch die Wahrheit der Liebe Gottes. Indem du erkennst, dass Jesus alles für dich getan hat, ehe du ihn geliebt hast, als du noch Feind warst. Die Frage ist, nimmst du das im Glauben an? Willst du danach auch wahrhaftig leben, in dieser Wahrheit, im Glauben, im Gehorsam oder nicht? Viel zu viele Menschen, die sich Christen nennen, folgen und gehorchen am Anfang sehr gerne. Es klingt alles so toll, so neu und ist so erfrischend. Und das ist es auch. Doch dann kommen Schwierigkeiten, alte Sorgen, Nöte, Ängste, die Wellen der Welt, die dann drücken und dann knickt man ein. Weil man nie wirklich verstanden hat, worum es im Glauben wirklich geht. Aber auch für uns wahre Christen, die am Anfang noch so euphorisch waren, wo man gedacht hat, das wären die Durchstarter des Glaubens, sind eingeknickt und man sieht oft, dass das Christsein nur so eine Nebensache wurde, nur so ein Nebeneffekt, weil auch dort wieder die erste Liebe verlassen wurde. Und man nicht mehr konstant gehorcht und dem Wort folgt und in der Liebe Gottes gegründet ist im täglichen Leben. Gehorchst du nur dann, wenn es dir gut geht, wenn keine Schwierigkeiten da sind, wenn es dir zum Guten dient oder zu deinem Vorteil? Oder gehorchst du auch dann, wenn es Anfeindung hervorbringt? Wenn Menschen gegen dich vorgehen, wenn du gar keinen Vorteil hast, ja, wenn die Entscheidung zum Gehorsam ist, dass etwas mit dir passiert, wenn es Konsequenzen hat für dich, wann ist bei dir in deinem Leben die Grenze der Nachfolge erreicht? Bei den ersten Christen, das ist so schön zu sehen, gab es keine Grenze. Gott sagte, Jesus sagte und sie taten es. Ja, die Fischer, die Ungelehrten, sie folgten einfach diesen kindlichen Glauben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Lebst du wahrhaftig im Gehorsam? Ist dein Leben ein Zeugnis von der Liebe und dem Gehorsam in der Nachfolge Jesu? Wie reagierst du auf Anfeindung in deinem Leben, auf Ablehnung? Oder erlebst du überhaupt Anfeindung und Ablehnung und Kämpfe? Innerlich und äußerlich. Wenn nicht, ist es vielleicht ein Zeichen davon, dass du nicht im Gehorsam lebst. Nicht ganz. Die ersten Christen waren Christen des Gehorsams. Auch wenn die Welt sie ablehnte und misshandelte, sie folgten. Und es zeigt sich so wunderbar in unserem Text hier in Apostelgeschichte 5, in den Versen 41, 42. Da sehen wir eine Reaktion, die so verrückt ist, aber so beispielhaft für uns. Da heißt es hier in Apostelgeschichte 5, sie nun, Petrus und Johannes, die Apostel, gingen voll Freude vom Hohen Rat weg. Wie? Sie wurden gerade geschlagen, ja? Das ist bestimmt ein Schreibfehler, ja. Bestimmt hat Lukas hier irgendwie, keine Ahnung, was falsch hingeschrieben, um uns zu ermuntern. Aber sie gingen voll Freude weg und die Frage ist, warum? Und es ist so wichtig zu lesen, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Um welches Namens willen? Jesus Christus, unser Herr, der sich hingab für uns. Und sie hörten, und hier kommt's, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Selbst als sie geschlagen worden waren, hörten sie nicht auf. Sie machten weiter. Es war ihnen vollkommen egal. Leute, das sind wahre Christen. Sie freuen sich, auch wenn Anfeindung kam, weil sie wussten, weil sie von einer Wahrheit überzeugt waren, die über diese Welt hinausgeht und den eigenen Körper. Petrus selber schreibt später in seinem ersten Brief die deutlichen Worte für uns als Ermutigung in Kapitel 4, 12 bis 14. Geliebte, lasst euch die durch euch, unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Denn glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Bei ihnen der Welt ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Wahre Christen gehorchen, weil sie wissen, ihr Ziel ist die Herrlichkeit. Und selbst Paulus, der so viel Anfeindung in seinem Leben erlebt hat, sagt in 2. Korinther 4, 16 bis 18, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Jetzt macht er so eine schöne, ermutigende Aussage zu unserer Bedrängnis, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. So empfinden wir es doch oft gar nicht, ja? Sie ist immer langanhaltend und schwer. Aber Paulus, der so viel erlitten hat, sagt, die schnell vorübergehend leicht ist, verschafft uns eine ewig und über allem Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wahre Christen kämpfen, wahre Christen folgen. Sie leben, weil sie auf die Herrlichkeit schauen. Weil die Herrlichkeit sie vorantreibt. Weil es nicht darum geht, dass wir hier im Jetzt die Retter und Stars sind, sondern dass Jesus als Herr und Retter dargestellt wird. Und doch kommen wir hier wieder an einen Punkt, oder, als Christen, wo wir uns fragen, wie um alles in der Welt ist das möglich? Ja, wir hören diesen perfekten Gehorsam, sind schon so überladen mit diesem Gehorsam, weil wir alles reinbekommen in einer Predigt und fragen uns, wie ist es möglich? Natürlich Petrus, ja, heiliger Petrus, heiliger Johannes, immer die Superleute aus der Schrift. Aber was haben sie gesagt? Unbelehrte Fischer, ja, die wenig wussten, sie waren ungelehrt. So oft eingeschüchtert sind wir. Ja, sie auch. Aber sie eiferten im Geist Gottes. Also warum ist es möglich, auch für uns heute diesen Gehorsam zu haben? Und die Antwort, das liegt in unserem Text in Apostelgeschichte 4. Ein Vers, der mir seit Monaten nicht aus dem Kopf geht. Und der so zentral ist für uns in unserem Leben und den wir, glaube ich, vergessen haben, uns immer wieder vor Augen zu führen. Glaube ich, einer der zentralsten Stellen für Gehorsam in der ganzen Schrift. In Apostelgeschichte 4,20 sagen die Apostel die wunderbaren Worte. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und die Frage an uns ist, wer von euch hat in seinem Leben schon mindestens einmal den Herrn gesehen? Ich rede nicht übernatürlich. Wer hat den Herrn in seinem Leben schon mindestens einmal klar wahrgenommen? Wie der Herr einen selbst zur Buße geleitet hat. Wie der Herr einem geholfen hat, eine Sünde zu überwinden. Wie der Herr durch sein Wirken Ehen wieder zusammengeführt hat. Menschen wurden gläubig. Einer deiner Eltern wurde gläubig, deiner Kinder, deiner Freunde, das Wirken in der Gemeinde, in dieser Welt. Hast du das Wirken Gottes schon einmal in deinem Leben wahrgenommen? Also wieso? Wieso hast du aufgehört, in deinem Leben ihm zu folgen? ihn zu leben, ihn zu lieben und ihm zu gehorsam für alles zu sein und zu folgen? Wieso hast du aufgehört, über die Gnade und den Glauben nachzudenken und es auszuleben? Wie konnten wir aufhören, für das zu leben, wofür wir so teuer erkauft worden sind? Wie konnte es so weit kommen, dass wir aufgehört haben? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ist es bei dir so? Ist es bei dir so, dass du sagst, es ist unmöglich für mich aufzuhören? Es ist unmöglich für mich zu stoppen und zu gehorchen, aufzuhören zu gehorchen, weil Jesus so groß gewirkt hat. Dann möchte ich noch kurz zu unserem letzten Merkmal für wahre Christen kommen, der diese Frage beantwortet, den wir auch schon mehrfach jetzt behandelt haben. Und das ist der letzte Merkmal, den wir uns anschauen wollen, hier aus Apostelgeschichte 4 und 5, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, wahre Christen lieben. Wahre Christen lieben. Und wir haben es schon in dem letzten Punkt klar angesprochen. So wie Christus uns seine Liebe bewiesen hat in seinem Sohn und durch sein Erlösungswerk von aller Schuld uns befreit hat, so sind wir schuldig zu lieben. Und wir werden unserer Reihe, die jetzt folgt, in den nächsten 3 Sonntagen über die Grundpfeiler der Ecksteingemeinde noch mehr über dieses Thema Lieben sprechen. Ich möchte deswegen nur auf einen Aspekt hier aufmerksam machen, an Apostelgeschichte 4 und 5, wie diese Liebe zum Ausdruck kam, um uns anzuspornen, es gleich zu machen. Denn die Liebe der ersten Christen war gekennzeichnet erstens von einer Liebe zu Gott, wie wir es gesehen haben. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. Es war eine Liebe, die gekennzeichnet war von der Verkündigung des Wortes. Und die Frage ist, für wen verkündigten sie das Wort? Ja, noch einen Schritt zurück. Für wen verkündigte Jesus die Wahrheit? Und das ist der zweite Aspekt und die zweite Ausrichtung von wahren Christen, die lieben. Nämlich, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst, wie wir es schon so oft gehört haben. Wie es Johannes in 1. Johannes 4, 7 und 8 aussagt, dass wir einander lieben sollen. Und dann in Matthäus 5, 44 wir sogar finden, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Egal, wie die Menschen uns begegnen, wir sind schuldig zu lieben. Und ich weiß, wir wissen es alle. Ja? Wir hören es so oft. Wir sollen lieben, 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 lieben. Aber lasst uns mal einen Aspekt ganz kurz noch betrachten, wie diese Liebe jetzt zum Ausdruck kam bei den ersten wahren Christen. Denn bei ihnen ging es besonders um das in Liebe leiten. Sie waren Leiter. Und Leiter und Leiten bedeutet Beziehung. Leiten bedeutet, sich in andere Menschen zu investieren. Leiten bedeutet, ein wahrer Christ zu sein. Und manche meinen jetzt von euch, ja, der Aspekt von Liebe zählt für mich nicht. Ich bin kein Leiter. Ja? Ich bin vielleicht eine Frau und habe meine Position in der Gemeinde verstanden. Ich bin kein Leiter. Doch in Liebe leiten, wie es die ersten Christen taten, bedeutet nicht, dass du Pastor werden musst, sondern in dem Maße, wo du die Initiative in deinem Leben ergreifst, um andere zu fördern, indem du Beziehung anfängst und sie förderst, in sie hinein investierst, indem du dich in andere Menschen investierst, in dem Maße leitest du in Liebe. Und das ist die wahre Liebe von wahren Christen. Sie leiten andere Menschen an. Und die ersten Christen verkündigten die frohe Botschaft und sie halfen den ersten Christen. Und gerade in dem Hinblick auf Gehorsam sehen wir es, dass wir Liebe brauchen. Wir brauchen leitende, liebevolle Geschwister, die uns helfen. Gerade am Anfang unseres Glaubens, wenn wir nur immer hören, wir sollen gehorchen, aber merken, dass die Wellen so hoch sind, brauchen wir Leute an unserer Seite, die uns lieben und uns leiten. Die uns in Liebe leiten. Wenn du aber jetzt sagst, ich bin echt kein Beziehungsmensch, ja, und so in Liebe leiten ist nicht so mein Fall, und in Menschen rein zu investieren, dann will ich nur sagen, schau, in die Bibel und sag mir, was ein wahrer Christ ist. Er ist ein Beziehungsmensch. Unser Auftrag des Gehorsams bedeutet Beziehung, Liebe, Leiten, für andere Menschen da sein. Das ist der wahre Christ, der sich ständig reproduziert. 2. Timotheus 2, 2 oder Titus 2, die Frauenseite. Ist dein Leben im Gehorsam als wahrer Christ gekennzeichnet im Lieben für den Nächsten, in der einfachen, praktischen Hilfe als Zeugnis für den Herrn? Muss nicht superlativ, tiefgründig sein, dass du das, den Glauben von A bis Z kennst. Ja, Griechisch, Hebräisch, EBTC-Abschlüsse, ist alles nicht. Aber wo du die Initiative ergreifst zu lieben, weil du die einfache Botschaft von Jesus verstanden hast und es einfach nur weitergeben willst. Abschließend möchte ich, warum wurden die ersten Menschen hier in der Apostelgeschichte Christen genannt? Damit haben wir angefangen. Woher kam dieser Begriff Christ? Warum nennst du dich Christ? Leute, sie wurden Christen genannt, weil ihr Verhalten, ihr Benehmen, ihr Leben, ihr Glauben, ihr Gehorsam und ihre Liebe Jesus ähnlich war. Weil sie dem perfekten Vorbild folgten, wenn auch nicht perfekt, aber mit der ganzen Hingabe in ihrem Leben, ausgerichtet auf Christus, sodass andere Menschen sie als Christusse wahrnahmen und nannten, weil sie Jünger von Christus waren als Christen. Und damit in ihrem Leben ihrem Herrn und Heiland gleichkamen. Und auch wenn sie sündigten, zeigten sie ein Leben im Bekenntnis, in Demut, in Buße und Vergebung. Denn sie waren wahre Christen, die absolut hingegeben den Fußspuren Jesu folgten. Wie sieht es in deinem Leben aus? Warum nennst du dich Christ? Wahre Christen haben einen wahren Glauben, eine absolute Überzeugung in die Wahrheit. Wahre Christen leben. Ein Leben für den Herrn. Wahre Christen gehorchen. Ganz dem Herrn folgen, alles für ihn hingeben, weil sie nicht aufhören können, von dem zu reden, was sie gesehen und gehört haben. Und wahre Christen lieben. Weil Gott sie zuerst geliebt haben, wollen sie lieben und leiten und vorangehen und helfen und für den Nächsten da sein. Als Zeichen eines wahren Christen zu Gottes Ehre und unseren Herrn Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann geht's weiter. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort und danke, Herr, dass du dich so klein gemacht hast für eine verlorene und sündige Welt. Herr, wir können es nicht verstehen, warum du die Welt geschaffen hast, warum die Sünde in die Welt kam und eigentlich alles zunichte gemacht hat, womit wir heute noch zu kämpfen haben, tausende von Jahren später. Wir begreifen nicht, warum du von Anfang an diesen Plan hattest, deinen Sohn zu schicken, dich selbst als Gott, um für Sünder zu sterben, jahrzehntelang darauf gewartet hast, bis Jesus als Baby geboren ist, dann über diese Erde wandelte, um Zeugnis zu geben von deiner Liebe. Ja, wir begreifen es nicht, aber wir dürfen glauben, weil dein Wort wahr ist. Wir dürfen glauben daran, weil du wahrhaftig bist. Weil wir wissen, du bist ein Richter, du bist ein perfekter, ein heiliger Gott, der nichts mit Sünde gemein hat und doch hast du einen wunderbaren Plan. Du hast Erlösung erschaffen durch deinen Sohn Jesus Christus, woran wir glauben dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir uns nicht nur Christen nennen, weil es sich gut anhört, weil wir dadurch Gemeinschaft haben, weil wir dann einen Ort am Sonntag haben und weil wir uns irgendwie abgrenzen sollen, sondern weil wir in allem, was wir tun, woran wir glauben, wie wir leben, was wir gehorchen und wie wir lieben, alles auf dich ausgerichtet ist. Alles von dir kommt. In deinem Vorbild, wie du gewandelt bist, wie du geglaubt hast, wie du gelebt hast, wie du gehorcht hast und geliebt. Schenke, dass es unser Leben ausmacht. Dass wir einander helfen im Glauben. Was bedeutet zu leben als wahrer Christ? dass wir uns gegenseitig helfen, wahrhaft zu gehorchen, auch dann, wenn es schwer ist. Und dass daran die Liebe deutlich wird und daran wir erkannt werden, dass wir deine Jünger sind, dass wir Christen sind. Und wir wollen darin dir alle Ehre geben, weil du anbetungswürdig bist für dieses große Erlösungswerk, was wir so kostenlos genießen dürfen und uns Christen nennen dürfen durch deine Gnade und Liebe. In Jesu Namen, Amen.